besonderen Genuss, Ihnen heute ein bisschen etwas über das Licht zu erzählen, insbesondere über die physikalischen Eigenschaften des Lichtes. Ich kann natürlich da nicht absolut in die Tiefe gehen bei dem Ganzen, aber ich möchte trotzdem die wichtigsten Aspekte und insbesondere auf die Wechselwirkung vom Licht, die physikalische Wechselwirkung vom Licht mit Gewebe eingehen. Was will ich Ihnen alles erzählen? Zum ersten Mal kurzer Exkurs zur Erinnerung quasi, was ist genau Licht, was verstehen wir Physiker darunter unter Licht? Dann möchte ich eingehen, mal schauen, ob das mit der Maus hier funktioniert. Ah ja, perfekt. Auf die photochemische Wechselwirkung, die photothermische Wechselwirkung. Die anderen Wechselwirkungen werde ich eigentlich nur nebenbei erwähnen, da reicht die Zeit nicht heute aus. Ich möchte auch einen ganz kurzen Aspekt liefern, nämlich die Sicherheit beim Umgang mit Licht. Das wird leider heutzutage immer mehr unterschätzt und schließlich werde ich dann das zusammenfassen. Zur Erinnerung haben Sie sicher gehört, entweder im Studium oder in der Mittelschule noch, Licht als Welle, kann man als Welle sich vorstellen. Und die Wellenlänge des Lichtes ist verknüpft mit der Frequenz von dem Licht. Und wenn man das beide multipliziert, kommt man eben auf die Lichtgeschwindigkeit. Das ist die absolute Geschwindigkeit, die höchste Geschwindigkeit, die möglich ist. Ja, 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde oder wenn Sie wollen 300.000 Kilometer pro Sekunde, ist ungefähr die Distanz von hier bis zum Mond. Und das Licht braucht hier nur eine Sekunde. Ja. Das Licht selber, das Weißlicht, auch das Licht, was wir hier drinnen haben, das kann man aufspalten in die unterschiedlichen Spektralkomponenten mit einem Prisma und man definiert dann mehr oder minder das sichtbare Lichtspektrum von 400 Nanometer bis 700 Nanometer. Ich habe da auch vollständigkeitshalber eine CD hier heraufgegeben, ja, das wirkt wie ein Gitter, auch das spaltet eben ihr weißes Licht in die unterschiedlichen Frequenzen auf. Aber das Licht selber ist nur ein ganz, ein winziger, kleiner Teil vom gesamten elektromagnetischen Spektrum, was ich Ihnen hier aufgetragen habe. Also einerseits haben wir hier die Frequenz aufgetragen und hier nach unten geht es da die unterschiedlichen Wellenlängen. Und elektromagnetische Strahlung selber deckt wirklich einen riesigen Bereich ab, startet von den Langwellen über die Ultrakurzwellen, das kennen Sie da vom Radio, die UKW-Frequenz, Fernsehfrequenz, auch die Handyinformation wird mit elektromagnetischer Strahlung übertragen, aber Sie sehen schon, wir bewegen uns da hier in sehr, sehr geringen Frequenzbereichen, beziehungsweise hier in sehr langen Wellenlängenbereichen und dann kommen wir eigentlich zu dem, was wir im klassischen Sinn als Licht hier ansehen, einerseits zur Wärmestrahlung hier, infrarotes Licht, ja. Dann zu dem kleinen Bereich, den sichtbaren Bereich und wenn man dann noch weiter hinauf geht, die Energie noch weiter hinauf treibt, ultraviolettes Licht und dann kommt man eben auch die Röntgen-Gammastrahlen, als auch eben diese Höhenstrahlung. Um darauf einzugehen, vor allem die gute Höhensonne, natürlich ist man, wenn man auf die Berge geht, zusätzlich auch noch exponiert der Höhenstrahlung, eben der ganz hochenergetischen Strahlung, die von der Sonne auf uns eintritt. Auch schon angesprochen worden, der Welle-Teilchen-Dualismus. Elektromagnetische Strahlung kann eben als Welle als auch Teilchen angesehen werden und die Energie von so einem Teilchen, von Lichtquant oder auch Photon, ist verknüpft hier mit der Frequenz, mit der Lichtfrequenz, die ich Ihnen vorhin erklärt habe und mit diesem H, das ist das sogenannte Plancksche Wirkungsquantum. Das heißt, je höher die Frequenz von dem Licht oder je kürzer die Wellenlänge von dem Licht, umso hochenergetischer ist dieses Photon. Ich habe Ihnen da aufgeschrieben, auch damit Sie ein paar quantitative Daten haben, einerseits die Energie vom blauen Licht hier oder die Energie vom roten Licht, das wird gemessen in Elektronenvolt. Das blaue Licht ist eben wesentlich energiereicher und hat damit auch andere physikalische Wechselwirkung mit dem Gewebe als eben das rote Licht. Wenn man über Licht redet, muss man sich auch in Erinnerung rufen, welche Lichtquellen gibt es überhaupt, habe ich Ihnen unterschiedliche Quellen angegeben und Sie sehen eigentlich, dass diese Quellen ganz unterschiedliche Charakteristika haben. Fangen wir an vielleicht hier mit der Sonne, das ist ein sogenannter thermischer Strahler, das heißt, wir haben hier eine breite Emission von dem Sonnenlicht, ja, das hängt ab von der Temperatur, wo jetzt diese Spitze hier ist und in unserem Fall ist es klarerweise so, dass das sichtbare Licht, das was wir als sichtbares Licht definieren, genau mit dem Maximum hier von der Sonnenemission auch zusammenhängt. Hängt dann auch noch zusammen natürlich mit der Absorption in der Atmosphäre, aber da komme ich dann später noch hinein. Wenn man sich anschaut, die klassische Glühbirne verliert ja immer mehr an Bedeutung, auch das ist ein thermischer Strahler. Und mit der Glühbirne wollen wir eigentlich nur Licht erzeugen, das wir sehen können, aber nachdem es ein thermischer Strahl ist, ist eben hier der Hauptbereich der Emission eben nicht im sichtbaren Bereich, was wir brauchen, um das zu beleuchten, sondern eben hier im infraroten Bereich und sendet mehr oder minder Wärmestrahlung aus. Kontrast dazu möchte ich Ihnen auch noch eben diese Leuchtdioden hier zeigen, die Spektren und auch die Laser. Der große Unterschied dabei ist, hier haben wir ein breites Spektrum von allen möglichen Wellenlängen, also alle möglichen Frequenzen, alle möglichen Energien sind hier dabei, ja, während wir hier bei der Weißlicht-LED, ja, die wunderschön weiß leuchtet, aber im Prinzip wird das nur kombiniert aus drei unterschiedlichen Farben. Noch schärfer ist diese Wellenlängeneingrenzung bei den Lasern. Da hat man wirklich nur eine ganz definierte Frequenz. Wenn man sich das anschaut, hier haben wir einen Wellenlängenbereich von 250 bis 2500 Nanometer und hier beim Laser, das ist 530 bis 533 Nanometer, also wirklich sehr, sehr, sehr schmalbandig und nur bei einer ganz bestimmten Frequenz oder, wenn Sie so wollen, bei einer ganz bestimmten Farbe emittiert dieser Laser. Wie ist jetzt da die unterschiedliche Wechselwirkung? Also einerseits habe ich hier drei unterschiedliche Mechanismen gemacht. Das hängt ab eben davon, von der Energie dieses Photons, welche Wechselwirkung hier, molekulare Wechselwirkung hier zu tragen kommt. Wir fangen an mit der hochenergetischen Wechselwirkung, das wären sogenannte Elektronenübergänge. Das heißt, wenn Sie sich hier vereinfacht sein Atommodell anschauen, da haben wir irgendwo das Elektron, das herumdüst im Grundzustand und dann kommt so ein Photon hin mit der richtigen Frequenz. Das erlaubt eben die Energieaufnahme von diesem Elektron und dadurch kommt das Elektron hier auf eine höhere Schale, ja, ein sogenannter Elektronenübergang. Und der Wellenlängenbereich hier ist eben hochenergetisch, wir sind da im UV-Bereich bzw. im sichtbaren Bereich. Was man noch weitermachen kann, ist eben sogenannte Molekülschwingungen anregen. Da sind wir im Wellenbereich von Infrarot. Hier wird zum Beispiel so ein CO2-Molekül aufgezeichnet. Da gibt es unterschiedliche Schwingungsmodalitäten, wie das schwingen kann. Ja, das kann in diese Richtung schwingen, das Linearium kann aber auch in diese Richtung schwingen. Und wenn ich infrarotes Licht einstrahle mit dieser Wellenlänge, kann ich diese einzelnen Schwingungszustände eben ganz gezielt anregen. Weiters auch noch, noch weniger Energie brauche ich dazu, um Molekülrotationen anzuregen. Das heißt nicht nur die Schwingen, das Molekül kann nicht nur schwingen, sondern es kann auch in alle möglichen Rotationsbewegungen durchführen. Und die Energie, die ich dazu brauche, ist sehr, sehr, sehr gering. Ja, da sind wir schon wirklich im ganz fernen Infraroten bzw. im Mikrowellenbereich. Man kann sich das natürlich physikalisch auch genau anschauen, wie das ausschaut, welchen Energiebereich ich brauche, indem man sich das sich überlegt, einen klassischen Oszillator sozusagen, ja, ein Pendel, wenn Sie so wollen, das hin und her schwingt, das hat halt eine Kraftkonstante und eine gewisse Masse und abhängig von dieser Masse ist eben diese Frequenz, mit der das schwingen kann, diese Resonanzfrequenz. Und wenn man dann die unterschiedlichen Komponenten, also einerseits die Moleküle sich anschaut, die Atome, die schwingen, beziehungsweise Elektronen sich anschaut, dann kann man hier aufgrund von der Massenverteilung hier genau sehen, dass eben die Elektronen zum Anregen eine wesentlich höhere Frequenz haben. Ja, das heißt, ich brauche hier ultraviolettes Licht bis sichtbaren Bereich. Und bei den Atomen, die eine viel größere Masse haben als die Elektronen, da habe ich eine wesentlich geringere Frequenz von diesen Schwingungen und dementsprechend auch eine niederenergetische Strahlung, die ich da hereingeben kann. Wichtig dabei ist auch noch für die Schwingungen und Rotationen, dass eben das Molekül ein sogenanntes elektrisches Moment besitzen muss. Das heißt, es gibt gewisse Moleküle, die eben keine Absorption zeigen im infraroten Bereich. Ja, das wäre zum Beispiel Stickstoff oder Sauerstoff hier, aber starke Absorption haben eben diese komplexeren oder größeren Moleküle wie CO2 oder eben das Wasser. Was ich auch noch dazu sagen möchte, ist eben diese Schwingungszustände, die ich da anregen kann, die sind noch gequantelt, also wir reden hier über wirklich winzig kleine Teile, wir reden über einzelne Atome, da muss ich hineingehen in die Quantenphysik und da zeigt sich eben, dass nicht beliebige Zustände sozusagen möglich sind, sondern dass es nur ganz diskrete Zustände sind, die ich anregen kann und ich kann hier mit meinem infraroten Licht hier unterschiedliche Schwingungszustände, wenn Sie so wollen, Stärken von Schwingungen hier anregen. Das Ganze ist natürlich beliebig kompliziert, das habe ich jetzt auch noch für ein ganz einfaches Atom aufgenommen, weil wenn wir im Lichtbereich arbeiten, dann kommen natürlich alle möglichen Anregungszustände vor. Das heißt, ich kann eine Elektronenanregung machen, aber durch strahlungsfreie Prozesse mehr oder minder werden auch die unterschiedlichen Vibrationen und Rotationsspektren angeregt. Ja, und das kann man hier beschreiben mit dem sogenannten Blonsky-Diagramm, das wäre hier die Energie. Ja, und ich habe hier Absorption, eine Elektronenanregung hier hinauf und Sie sehen diese größeren Balken, also die ganz dicken Balken, das wäre die Elektronenanregung, die grauen Balken hier darüber, das wären die Schwingungszustände, Energiezustände und überlagert davon sind noch ganz, ganz fein diese Rotationszustände. Und je nachdem, welchen Weg das Licht findet, welche Frequenz ich hier einstrahle, kommt es dann zu unterschiedlichen Phänomenen, eben einerseits auch die Fluoreszenz oder die Phosphoreszenz. Also wir haben gesehen, um diese Schwingungen anzuregen, das hängt ab von der Masse hier von den Atomen und dementsprechend hängt es auch ab von dem Stoff, den ich jetzt betrachte. Das heißt, ein Wasser wird ein unterschiedliches Absorptionsspektrum, und wird unterschiedliche Schwingungen haben können als eben das CO2-Molekül. Ich habe hier unterschiedliche Absorptionskoeffizienten hier aufgetragen und Sie sehen hier zum Beispiel das Wasser, das sehr, sehr stark dominierend ist eben im infraroten Bereich. Das Hämoglobin, auf der anderen Seite hätte starke Absorptionsbanden hier im sichtbaren Bereich und wenn man dann weitergeht ins UV, im UV-Bereich hier, sind die Proteine dominant. Zusätzlich aber dann noch angegeben die Streuung und die Streuung, das ist ein bisschen komplexer, insbesondere im Gewebe, das ist die sogenannte Mie-Streuung, die Teilchen relativ groß sind eigentlich verglichen mit der Rayleigh-Streuung, die man ja, morgen, wenn es wieder hell wird, werden Sie die Rayleigh-Streuung sehen, deswegen ist der Himmel blau, weil eben dieses Blaulicht wesentlich stärker gestreut wird. Aber hier im Gewebe haben wir die Mie-Streuung und die nimmt auch ab mit der Wellenlänge. Das heißt, für längere Wellenlängen wird das Licht weniger stark gestreut. Allerdings ist die Streuung immer noch so stark in dem Gewebe, dass es sehr, sehr schnell zu Mehrfachstreuung kommt. Und diese Mehrfachstreuung verhindert Ihnen, dass Sie so etwas Ähnliches machen wie in der Radiologie, eine Dosimetrie, wie viel Energie Sie jetzt wirklich an einem bestimmten Ort, jetzt Lichtenergie an einem bestimmten Ort deponieren können. Ja? Weil nach kurzer Zeit ist das Licht komplett mehrfach gestreut und der Weg des Lichtes sozusagen ist nicht mehr vorhersehbar. Für die Absorption ist auch noch wichtig, einerseits die absorbierte Energie, klarerweise, das gibt Ihnen die Stärke des Effekts, aber es ist auch wichtig, die Leistungsdichte, in welcher Zeiteinheit ich das einstrahle. Normalerweise sind wir es gewohnt, dass die Lichtquellen, die wir hier haben, die kontinuierlich das Licht aussenden, aber es gibt natürlich in der Laserphysik insbesondere auch Kurzpulslaser, und da gibt es dann auch andere Wechselwirkungsarten, die da zu tragen kommen. Und das kann man dann aufzeichnen in so einem Diagramm hier. Und die photochemische, die ich Ihnen erzählt habe, und auch die thermische Wechselwirkung befindet sich im unteren Bereich, das heißt, wo wir sehr, sehr lange Pulse haben und eigentlich relativ niedrige Leistungsdichten, aber es kommen auch andere Effekte darauf, Photoablation, Vaporisation und Photodisruption, wenn man zu Kurzpulslasern hingeht. Vielleicht auch die photochemische Wechselwirkung, wie das ausschaut in einem Molekül, also wir haben hier links und rechts jeweils zwei Atome, die einen gewissen Abstand voneinander haben und hier drinnen gibt es unterschiedliche Elektronenwellenlängen in den Pi-Orbitalen mehr oder minder, die eben angeregt werden können durch dieses Licht. Ja, und dann kann ich dann unterschiedliche Elektronenwellenlängen sozusagen erzeugen, das wäre der Grundzustand, wäre hier das 1 hier und dann hat man eben die unterschiedlichen Zustände N2 und N3, eben diese höheren Energiezustände. Welche photochemischen Prozesse gibt es da? Als Beispiel, also einerseits die Photosynthese, natürlich sehr, sehr essentiell für die Energiegewinnung von den Pflanzen, aber auch für uns im Prinzip die Vitamin-D-Synthese, die ist sehr, sehr wichtig. Das passiert nur im ultravioletten Licht, deswegen auch eben vorhin das Beispiel mit der Höhensonne. Aber man darf nicht vergessen, dass natürlich auch pathogene Prozesse getriggert werden durch die Absorption von UV-Licht. Also gerade das UV-Licht ist so hochenergetisch, dass es eben ein Elektron anregen kann und mit dieser Elektronanregung kann es eigentlich zu einer Dissoziation von Molekülbindungen kommen. Ja, da erzeugt man freie Radikale und im Endeffekt kommt dann eine Kette ins Laufen, die eben unterschiedliche pathogene Prozesse eben triggern können. Weiters kann man natürlich noch die Chemotherapie machen und insbesondere die photodynamische Therapie, aber da gehe ich jetzt nicht ins Detail drauf ein. Damit Sie die photothermische Wirkung ausbreite hier, also die Lichtabsorption regt eben diese Schwingungsrotationsstrukturen an von den Molekülen. Das ist ja nichts anderes, wenn sich ein Molekül schwingt oder rotiert, als Wärme, ja, wird das Wärme empfunden. Und das kann ich dann ganz gezielt anregen, je nachdem, welches Molekül ich zum Schwingen anrege. Zum Beispiel kann man hier mit einem CO2-Laser, dass eine Wellenlänge hat im fernen Infrarot, 10,6 Mikrometer, dann einen extrem hohen Absorptionskoeffizienten von Wasser jetzt da, und das Gewebe besteht ja primär aus Wasser, und kann damit hier sehr, sehr gezielt und sehr, sehr oberflächennah eigentlich diese Schwingungen anregen und dementsprechend eine Hitze erzeugen. Ja, im Gegensatz zum Neodym-Niac-Laser, der schon wesentlich geringere Absorption hat, das heißt die Eindringtiefe von den Neodym-Niac-Laser bei 1 Mikrometer ist schon größer, und dann hat man wieder eine geringe Eindringtiefe bei 500 Anwendungen, zum Beispiel Argon-Ionen-Laser. Und da ist eben der Punkt der, dass hier die Streuung wesentlich stärker ist dann als die Absorption. Zusätzlich, wenn man eben Energie hinführt, dann muss man auch berücksichtigen, dass die Energie, die ich dort deponiere, auch weitergeleitet wird. Ja, also dann gibt es unterschiedliche Prozesse, wie Temperatur weitergeführt werden kann in Konvektion oder Wärmestrahlung, aber fürs Gewebe primär, wenn man da mit Licht drauf scheint, ist eigentlich primär nur diese Wärmeleitung signifikant. Und nach einer gewissen Temperatur, also wenn ich meinen Laser oder meine Lichtquelle anschalte, nach einer gewissen Zeit wird sich eben diese Temperatur wieder auf eine größere Oberfläche verteilen. Und da gibt es die sogenannte charakteristische Zeit, die ich Ihnen da näher bringen möchte. Die sind etwa 100 Mikrosekunden, das heißt 100 Mikrosekunden dauert es, wenn ich einen Puls hingebe, bis einigermaßen die Wärme sich schön verteilt. Welche photothermischen Wechselwirkungen gibt es noch? Auch nur kurz zusammengefasst, hängt natürlich davon ab, wie hoch Sie das Gewebe aufheizen. Fängt an mit der Koagulation bei 37 oder ab 37 Grad in etwa, wo Sie am Anfang nur das erwärmen, aber es kann dann auch zur Denaturierung von Proteinen kommen. Das sieht man dann sehr schnell, nachdem eben die Streuung selber in dem Gewebe sehr, sehr stark erhöht wird. Und es kommt auch zu einer Kontraktion des Gewebes. Bei höheren Temperaturen, ja, über 100 Grad, da fangen sie an, das Gewebe zu verdampfen, insbesondere von intrazellulärem Wasser. Das führt eben zur Zerstörung von den Zellwänden. Und bei den höheren Temperaturen kommt es eben zur Karbonisierung, können auch schmelzen oder auch schließlich zu einem Pyrolyseneffekt. Schließlich ist mir ganz wichtig dieser Punkt, nämlich der sichere Umgang mit Licht. Wie gesagt, das wird heutzutage leider immer wieder unterschätzt, insbesondere sind die Lichtquellen, Laserpointer und so weiter sehr, sehr, sehr leicht zugänglich übers Internet. Ich rate davon ab, solche Sachen zu kaufen. Wir haben im Labor leider viel zu oft schon Laserpointer untersucht, die von irgendwo gekauft worden sind. Und wenn man sich dann anschaut, welche Leistungen da emittiert sind, da wird dann wirklich schwindlig, ja? Weil dann möchte ich nicht irgendwo drinnen sitzen, wenn jemand mit diesen Laserpointern herumläuft. Ja, es gibt insbesondere der Schutz von den Augen. Natürlich für die Haut bräuchte man noch höhere Leistungen, klarerweise, damit das ein Problem wird. Aber gerade beim infraroten Licht ist es sehr, sehr gefährlich, weil Sie da überhaupt kein Schmerzempfinden haben oder sonst irgendwas. Auch wenn die Leistung viel zu hoch wäre, würden Sie noch ganz gemütlich hineinschauen, bis dann halt das Bild zerrinnt. Und dann ist es aber zu spät. Ja. Deswegen immer aufpassen bei der Handhabung von dem Licht. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Normen. Auch das Arbeitnehmerschutzgesetz betrifft jetzt nicht nur Laserquellen, sondern Lichtquellen ganz im Allgemeinen. Fängt an von diesen Lampen, die wir haben, auch von den Projektorenlampen, die im Allgemeinen natürlich zertifiziert sind. Aber eben auch UV-Lampen und so weiter, auch diese Sachen müssen berücksichtigt werden. Gut, die wichtigste Take-Home-Message von meiner Seite her, es gibt zwei Wechselwirkungen primär, einerseits die photochemische, das ist eine Wechselwirkung, wo Sie Anregungen haben von Elektronen, ja, dass eben die Elektronen, wenn Sie die anregen können, die Molekülbindungen aufsprengen, und andererseits eben die photothermische Wechselwirkung, die ist dann relevant im infraroten Bereich und im weiten, fernen infraroten Bereich, wo Sie primär eigentlich Hitze oder Wärme eben diesem Gewebe zuführen. Andere Wechselwirkungen, wie gesagt, war die Zeit leider zu kurz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.